Morgen miteinander. Grüezi. Ich bin Dana Bösiger und ich freue mich, dass ein jeder von euch heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen ist. Das Thema heute, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe über den König David. Der König, einer der bekanntesten Könige in Israel, der damaligen Zeit. Er hat ungefähr vor 3000 Jahren regiert. Und wir gehen so etappenweise, schauen wir uns mal seine Biografie an. Und wir sind heute in den Jahren, wo David einige Reifeprüfungen erlebt. David ist zu diesem Zeitpunkt bereits zum König gesalbt, von Gott eingesetzt. Aber es gibt noch den amtierenden König, den König Saul. Und was mit den beiden passiert und wie Saul dem David das Leben schwer macht, da wollen wir heute mal über die nächsten 20 Jahre im Leben von David einen Bogen spannen. Und keine Sorge, ich gehe nicht auf jedes einzelne Jahr ein, sondern ich habe 3 Episoden mal rausgegriffen, wo wir so richtig ein Bild bekommen und ein Gespür davon, wie David in Reifeprüfung in seinem Leben gesteckt hat. Ihr erinnert euch vielleicht, vergangene Woche ging es um die Geschichte in Davids Leben, der Kampf zwischen Goliath und David. Das ist ja auch so ein ganz normales Sprichwort, wenn man große Herausforderungen hat. Und wir haben letzte Woche gehört, dass David, dieser junge Mann, dieser Hirte, vom Feld gekommen ist und diesen übergroßen Kriegsmann der Philister, dem Feindesvolk von Israel, diesen Riesen besiegt hat. Und dort setzt jetzt unser Sonntag ein. Der David hat in dem Moment, als er den Goliath besiegt hat, war er in ganz Israel bekannt. Das ganze Volk Israel wusste, dieser David hat den Riesen besiegt. Die ganzen Berater vom König Saul sind auf ihn aufmerksam geworden und selbst Saul, der ihn schon so ein bisschen kannte, aber noch nicht ganz so merkt, oh, in dem Mann, da steckt etwas. Man muss wissen, zu dem Zeitpunkt, David war schon so eine temporäre Aushilfskraft am Königshof, der hat ab und zu für den König Saul Musik gemacht. Aber jetzt sagt Saul, bringt mir diesen jungen Mann, ich möchte wissen, wer das ist. Und als er ihn sieht und sich mit ihm unterhält, sagt er, dich möchte ich permanent am Königshof haben. Und er stellt David permanent an. Das heißt, David macht weiterhin Musik für ihn. Er ist Waffenträger von Saul. Er kümmert sich um die Waffen, er putzt sie. Und er zieht vor allen Dingen in die Kriege für Saul. Und wir lesen in der Bibel, dass alles, was David anfasst, gelingt ihm. Jede Aufgabe, die ihm gestellt wird, die erfüllt er mit Bravour. Wir lesen in 1. Samuel 18, und so oft die Fürsten der Philister in den Kampf zogen, richtete David mehr gegen sie aus als alle großen Sauls, wenn sie auszogen, sodass sein Name hoch gepriesen ist. David ist bekannt, wir sagen in Deutschland, wie ein bunter Hund in ganz Israel. Und Saul bekommt das mit. Es geht sogar so weit, David macht seine Dinge am Königshof so gut, dass das Volk anfängt zu singen. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Was glaubt ihr, was das mit dem König Saul macht? Innen drin. Da ist also jemand, der kommt, er ist der König, aber das Volk singt, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Das kratzt ganz schön an der Ehre, glaube ich. Und wir kennen auch, oder viele von uns kennen die Geschichte, Saul wird eifersüchtig. Und er fängt an zu überlegen, wie kann ich diesen David loswerden? Denn eigentlich heißt es ja, dieser Mann ist eine Gefahr für mich und meinen Thron. Wenn der die Sachen besser macht als ich, da wird an meinem Stuhl gesägt. Da komme ich in Existenzängste. Er fängt an, Intrigen zu spinnen gegen Saul. Er zieht seine Berater zu sich und überlegt, wie er diesen David loswerden kann. Am Anfang geschieht das im Geheimen, aber irgendwann rastet er aus, Wir lesen in der Bibel, er wird von einem bösen Geist geplagt, er hat so einen richtigen Jähzornsanfall und er versucht, den David, während der Musik für ihn macht, zweimal zu erstechen. Und spätestens da wird dem David klar, ups, Dinge laufen nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Dieser König ist gegen mich. Und ab diesem Zeitpunkt macht Saul auch gar kein Hehl darum. Er zieht seine Berater an den runden Tisch und sagt, ich will David töten. Und er beginnt ganz offensichtlich, den David zu verfolgen. Er schickt eines Nachts Wachen in sein Zuhause. David war zu dem Zeitpunkt bereits sogar Schwiegersohn von Saul geworden, also noch näher an seinen Thron herangerückt. Und Saul schickt Wachen in das Haus von David in der Nacht mit dem einzigen Ziel, den hole ich ab und dann wird kurz ein Prozess gemacht. Die Frau von David bekommt es mit, sagt David, hey, du musst hier weg, sonst ist dein Leben in Gefahr. Und es ist tatsächlich so an diesem Zeitpunkt, dass David hinten aus dem Fenster fliehen muss, mit nichts am Leib außer seiner Kleidung. Das heißt, sein Leben beginnt, es geht erstmal ein Stück die Karriereleiter nach oben, er bekommt Aufgaben anvertraut, er führt sie super aus, aber das Blatt beginnt sich zu wenden, denn er ist dem Machthaber und den Leuten, die was zu sagen haben, ist er ein Dorn im Auge. Und sie fangen an, ihn zu verfolgen. Und er wird vom Geliebten zum Gejagten. Das Problem an der Stelle bei David ist ja nicht nur, dass er jetzt einfach vor Saul und seiner Armee fliehen muss. Er muss ja auch zu den fremden Völkern ins Exil. Und die fremden Völker, die kennen ihn ja. Die wissen ja, wer er ist. Sie wissen ja, dass das der erfolgreichste Kriegsmann von Israel ist. Was meint ihr, was sie mit David machen wollen? David wird doppelt gejagt. Er muss untertauchen, er muss in den Untergrund. Er muss sich Nahrung besorgen, er muss sich Waffen besorgen. Und wir lesen in dem Psalm, was das mit ihm innen drin macht. Ich habe doch eine Berufung, ich bin noch gesalbt und jetzt fällt mein ganzes Leben auseinander. Es ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Im Gegenteil, ich werde noch gejagt, gegen mich laufen Intrigen. Und David konnte niemandem trauen. Niemanden. Und in dieser Verfolgungszeit passiert aber was ganz Entscheidendes. Es fangen an, Leute David nachzufolgen. Leute wollen ihm helfen, Leute wollen ihn unterstützen, aber wir schauen uns mal an, was das für Leute sind. Es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und in Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Es kommen Leute zu David, die sagen, David, wir wollen bei dir sein, wir wollen mit dir kämpfen. Aber das sind nicht so aalglatte Leute, die alles unter Kontrolle haben. Das sind Leute, die in Not sind. Das sind Leute, die Schulden haben. Das sind Leute, die gefrustet sind. Das sind Leute, die in das Bild vom König Saul in den Königshof, ins damalige Gesellschaftsbild nicht reingepasst haben. Sie kommen zu David und wir lesen in der Bibel, er baut sich eine Gefolgschaft, eine Armee auf mit diesen Männern, mit diesen Raubbeinen. Und jedes Mal, wenn jemand zu ihm gekommen ist, der genauso war mit Ecken und Kanten, lesen wir auch eine Episode, wo David sagt, hey, fürchte dich nicht, du bist bei mir in Sicherheit. Du findest einen Platz bei mir. Willkommen. Saul lässt natürlich nicht ab. David lebt noch. Sein Ziel ist, diesen Mann will ich umbringen. Und er fängt an, ganz massiv David zu verfolgen. Und es gibt eine Episode, wo Hunderte von den Männern von David, die bei ihm sind, und er so flüchten muss, dass der einzige Zufluchtsort eine Höhle ist. Und seine ganze Gefolgschaft, seine Männer und er gehen in diese Höhle in den hintersten Winkel. Und wir müssen uns das vorstellen, das sind gestandene Kriegsmänner, die sind bereit zum Kampf. Die scheuen die Konfrontation nicht, aber in der Situation ist die einzige Möglichkeit die Zuflucht in eine Höhle und sie stehen buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Sie werden belagert von der Armee von Saul und in dieser Situation sehen sie einen Mann am Höhleneingang. Ein Mann. Und es ist niemand anders als König Saul höchstpersönlich. Und wie das Leben so spielt, der Saul ist nicht dort, um mal in die Höhle zu gucken, ob dort jemand drin ist. Der Saul muss mal. Er muss mal aufs WC. Das heißt, er kommt in diese Höhle und während er dort drin ist, sagen die Männer von David, David, das ist deine Chance, los jetzt. Das ist die Gelegenheit von Gott. Gott hat dir deinen Feind in die Hände gegeben. Jetzt kannst du kurzen Prozess mit ihm machen. Du kannst deinem Elend und auch unserem Elend ein Ende bereiten. Dein Leben als Gejagter, als Verfolgter, dein Leben im Untergrund, das kann vorbei sein. Jetzt ist deine Gelegenheit. Und da passiert auch etwas ganz Ungewöhnliches. David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Das lasse der Herr, also Gott, fern von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, also den König Saul, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das ist doch unglaublich. Jetzt hat er die Chance, seinem Leben eine Wendung zu geben. Und das, was er macht, ist, er stellt sich im Grunde nichts anderes als Schützen vor Saul und sagt, stopp, niemand rührt ihn an. Und von dem Zeitpunkt war auch für die Männer von David klar, niemand rührt diesen Saul an. Er ist der Gesalbte des Herrn. Egal, wie sich Saul verhalten hat, egal, was er gemacht hat, David sagt, stopp. Er ist der Gesalbte. Wir spulen noch mal ein bisschen vor. Und da gibt es eine Episode, die Männer werden diesmal nicht in den Bergen und in Höhlen verfolgt, sondern jetzt sind sie in der Wüste. Und wir lesen, Saul hat sogar war noch mehr fixiert, diesen David eins auszuwischen oder ihn umzubringen, dass er 3000 erlesene Männer ausgewählt hat, um diesen Job zu vollziehen. 3000 Männer Spezialeinheit, angesetzt auf einen Mann. David findet heraus, wo Saul und seine Spezialeinheit lagert und kundschaftet die Lage aus und sieht, dass Saul im Innersten seines Lagerrings liegt und seine Männer wie mehrere Schutzkreise um ihn herum lagern. Und David sagt, okay, diesmal warte ich nicht, bis Saul kommt, diesmal gehe ich zu Saul. Er nimmt sich einen Gefolgsmann mit und in der Nacht schafft er es tatsächlich, durch diese menschlichen Schutzmauern hindurchzudringen, unbemerkt. Und er steht vor diesem Saul, der schläft, der ist völlig ungeschützt und ahnungslos und sein Gefolgsmann, der scharrt mit den Hufen. Der sagt, David, los jetzt, so eine zweite Chance bekommst du nicht nochmal. Wenn du es nicht tust, mach ich's. Ich nehme höchstpersönlich den Speer von Saul und mach kurzen Prozess. Und David sieht diesen Saul und sagt, stopp. Wir tun ihm nichts zuleide. Lass uns gehen. Und so wie er gekommen ist, findet er einen Weg, einen Ausweg durch diese Männer hindurch, aber macht noch was Interessantes. In einer gewissen Distanz zeigt er sich, Saul und seinen Gefolgsmännern, und sagt, hey, ich bin da gewesen. Und sie begreifen plötzlich, oh krass, der war mitten unter uns und hat uns nichts getan. Soweit die 3 Episoden von David. Fast 20 Jahre Verfolgung, fast 20 Jahre gejagt sein Ich habe gar nicht so die Zeit, den inneren Zustand zu beschreiben, in dem sich David befunden haben muss, aber wir können vieles, vieles davon in dem Psalmen nachlesen. Wo David kämpft, wo er müde ist, wo er zermürbt ist, wo er sich fragt, wozu das alles? Gott, wieso? Und dennoch, in den entscheidenden Momenten reagiert er so völlig anders, wie ich als Leser oder ihr vielleicht als Leser das erwarten würdet. In diesen Reifeprüfungen. Und die Frage ist jetzt, was können wir von David lernen? Was können wir denn aus diesen drei Episoden mitnehmen? Und normalerweise in einer klassischen Predigt würden jetzt die drei Punkte der Anwendung kommen. Es würden jetzt vielleicht so Sätze kommen wie, wir schauen an den Königshof, tue das, was dir vor die Füße gelegt wird, führ es treu und zuverlässig aus, und dann wird Gott dich segnen. Oder vielleicht sogar, hey, wenn du auf die Person triffst, die dir nicht wohlgesonnen ist, die dir vielleicht ankragen möchte, sei freundlich, nenn sie gesalbt, sei barmherzig und brav. Ich könnte jetzt also so eine fromme Decke über uns alle drüber legen. Und wir würden sicherlich auch mit einem guten Gefühl, mit drei Punkten rausgehen und würden versuchen, die vielleicht anzuwenden. Aber vielleicht in 1-2 Wochen funktioniert das alles nicht mehr und ja, war ein Versuch wert. Ich glaube, wenn wir so heute rangehen, dann verpassen wir drei wesentliche Dinge. Dich und mich in der Geschichte. Wir verpassen Gott und Jesus, denn bis zu diesem Zeitpunkt, ungefähr 12 Minuten, habe ich noch nicht wirklich von Gott erzählt. Und wir gehen an der zentralen Frage vorbei, wenn das Thema heute ist, König in Reifeprüfung, wo ist denn Gott in meinen Reifeprüfungen? Wie sieht Gott mich in meinen Reifeprüfungen? Das ist doch die Antwort, die wir brauchen, damit wir in den Alltag rausgehen. Und deshalb, du und ich in der Geschichte. Vielleicht kennt ihr das, ihr wart mal im Kino und der Film hat euch nicht so gefallen. Ihr konntet nicht so einen Bezug herstellen zum Haupthelden oder zu den Personen. Und ja, war okay, aber ich höre manchmal so in Unterhaltung, ja, der Film hat mich nicht abgeholt. Und vielleicht sitzen heute Morgen genau ein paar von euch hier und sagen ganz ehrlich, Dana, so richtig abholen tut mich diese Geschichte nicht, auch nicht dieser König David. Und dann kann ich dir sagen, ich kann dich verstehen. Weil ganz ehrlich, in der Predigtvorbereitung ging es mir ähnlich. Denn ich muss euch eins sagen, meine Damen und Herren, ich bin eine Frau. Das unterscheidet mich schon vom König David. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ein Mann und ein Kriegsmann denkt und handelt. Vielleicht könnt ihr Männer das ein Stück mehr nachvollziehen, die im Militärdienst getan haben. Vielleicht kennt ihr, wisst ihr, wie es ist, Waffen zu putzen, Waffen zu tragen und in Kriegsszenarien einfach die als Übung zu durchlaufen. Aber ich, ganz ehrlich, hatte Mühe, eine Beziehung aufzubauen zu jemandem, der gejagt und verfolgt wird und sich irgendwie durchschlagen muss, zumal ich hier in der heutigen Welt, in der westlichen Welt lebe und mich ganz sicher fühle. Und das heißt, wenn wir Gott erleben wollen, muss ich erstmal mich lokalisieren und schauen, was macht der Bibeltext mit mir und wo bin ich denn im Bibeltext? Und wenn es mich nicht gerade abholt, dann ist es auch okay. Aber vielleicht sitzt du auch drin und sagst du, Dana, ganz ehrlich, so ein paar Parallelen kann ich ziehen, weil ich stecke vielleicht genau in so einer Situation oder ich stecke in so einer Situation drin. In meiner Verwandtschaft hat es Schwager und Schwägerin, da bin ich nicht erwünscht, da bin ich nicht gewollt, die belächeln mich wegen meinem Glauben. Vielleicht bist du in der Schule und erlebst, wie du ausgestoßen wirst. wie du nicht zur coolen Clique gehörst. Vielleicht erlebst du auf deinem Arbeitsplatz einen Chef, der launhaft ist, der sich nicht im Griff hat. Oder Arbeitskollegen, wo du einfach merkst, ui, hier hat sich das Blatt gewendet. Die mögen mich nicht. Ich komme nicht an. Der Respekt ist verloren gegangen. Im Grunde genommen, die wollen mich nicht hier. Und vielleicht ist das dein Bezug in dieser Davidsgeschichte. Aber dann weißt du, wo du bist. Und das hilft dir, dich erstmal zu lokalisieren. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt einfach hier die drei Punkte anwenden würden, dann würden wir Jesus verpassen. Was meine ich denn damit? Im Theologiestudium, da haben wir im Fach Bibelinterpretation, haben wir so mehrere Prinzipien gelernt. Und eins ist mir rausgestochen, weil das so ein kompliziertes Wort war. Das war die typologische Interpretation. Typologisch. Und es ist so ein abstraktes, knochentrockenes Wort. Aber es ist im Grunde ganz einfach. Denn wir schauen ins Alte Testament und schauen, wo uns Jesus und wo uns Gott ganz persönlich entgegenleuchtet. Gott hat eine Heilsgeschichte mit den Menschen und er zeigt sich im Alten Testament in diesem roten Faden. Und man schaut eigentlich bei dieser Interpretation, wo leuchtet mir denn Jesus entgegen in dieser Geschichte? Weil wenn ich im Alten Testament den Sohn Gottes schon erlebe, dann sehe ich dann im Neuen, in seiner Fülle, wenn er dann auf die Erde kommt und Mensch wird, sehe ich ihn in einem ganz anderen, größeren, heilsameren Licht. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ja Dana, wo ist denn Jesus in dieser Geschichte? Wo strahlt denn Jesus bei David auf? Und da nehme ich euch jetzt mal mit hinein. Wir haben gesagt, David war am Königshof, das Blatt wendete sich und David, der schon gesalbt war und eigentlich an seinem Platz schon kam, wurde von König Saul nicht aufgenommen. Und viele von uns kennen diese Bibelstelle. Er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Erahnen wir schon Jesus in David? David wurde verstoßen. Er konnte nicht mehr am Königshof bleiben. Er wurde verfolgt. Aber er baute sich eine Gefolgschaft auf. Und wir haben vorhin gehört, welche Männer, welche Frauen waren das denn, die ihm nachgefolgt sind? Wisst ihr das noch? Menschen in Not, mit Schulden und verbitterten Herzens. Jesus, der als gesalbter Messias, als Retter der Menschheit zu seinem Volk kommt und die führenden Priester, Pharisäer, Schriftgelehrten, die ihn nicht angenommen haben, er war ihnen ein Dorn im Auge und sie begannen Intrigen zu spinnen und sie begannen ihn aus Jerusalem heraus zu vertreiben. Jesus konnte an einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in Jerusalem wirken, er musste in die anderen Kantone und hat dort zu wirken begonnen. Und welche Menschen hat er denn gedient? Welche Menschen sind denn zu ihm gekommen? Wer hat ihn angenommen? Waren das nicht die Kranken? Die Gebrochenen? Die, die nicht in das Gesellschaftsbild hineingepasst haben, der Juden? Die Aussätzigen? Die Prostituierten? Die, die schon 5 Ehemänner hatten, die Geschiedenen, die Blinden, die Tauben, alle, die in Not waren und es wussten, alle, die Ecken und Kanten hatten und gespürt haben, ich passe eigentlich dort nicht hin. Aber bei Jesus waren sie willkommen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Fürchtet euch nicht. Du bist bei mir in Sicherheit. Und ist das nicht das, was wir in unseren Reifeprüfungen hören müssen? Egal, was für eine Prüfung ich gerade in meinem Leben durchgehe, ich muss wissen, bei diesem Jesus bin ich willkommen, so wie ich bin. Ich muss wissen, er stößt mich nicht von sich und sagt, krieg das mal alleine hin. Sei mal ein guter Christ, verhalte dich richtig, dann gebe ich vielleicht meinen Segen. Jesus war genau andersrum. Willkommen, fürchte dich nicht, du bist bei mir angenommen und in Sicherheit. Und wir lesen im zweiten Vers, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und da sind wir im Höhlenerlebnis. Jesus, der uns in David in der Höhle aufleuchtet. Da war ja das, wie kann David ihn als Gesalbt nennen? Wie geht das in so einer Situation, bei all dem, was Saul ihm angetan hat? Wir wissen, David war zum König gesalbt und als er gesalbt wurde, hat er den Heiligen Geist bekommen. David wusste, ich bin mit Gott verbunden. Gott ist bei mir. David wusste, ich habe meinen Platz bei Gott, mir ist vergeben. Kannst du das auch sagen in deinen Reifeprüfungen? Kannst du sagen, ich weiß, dass Gott bei mir ist in dieser schweren Zeit? Und Jesus selbst hat allen, die ihn aufnahmen, das Recht gegeben, Gottes Kinder zu sein. In dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen, wer sind wir denn dann in Gottes Augen? In dem Moment, wo wir unser Herz und unser Leben Jesus hinlegen und sagen, Jesus, ja, ich möchte mein Leben mit dir verbringen, du sollst der König über mein Leben sein. In dem Moment sind wir errettet. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wir sind in Gottes Augen Gesalbte. Wir sind gerecht. Wir sind ausgestattet mit einer Waffenrüstung. Wir sind versiegelt und gesalbt mit dem Heiligen Geist. In Gottes Augen sind wir die gesalbten Söhne und die gesalbten Töchter. Und das kann nichts und niemand mehr ändern. Diesen Status verlieren wir nicht bei Gott. Auf keinen Fall. Jesus in David, so wie David ihn als Gesalbten angesehen hat, egal wie er sich verhalten hat, bis ans Lebensende von Saul und darüber hinaus, genauso sieht Gott, sieht Jesus dich und mich. Wir sind seine gesalbten Kinder, wir sind die Erretteten, wir sind geliebt. Und wir verlieren diesen Status nicht bis an unser Lebensende und darüber hinaus nicht. Egal wie wir uns verhalten, egal wie wir in unseren Reifeprüfungen kämpfen, egal ob wir uns immer richtig verhalten in unseren Prüfungen, egal ob uns manchmal die Emotionen durchgehen. Das Gesalbtsein und das Angenommensein und unsere Errettung verlieren wir nicht. Und da strahlt uns Jesus schon in David entgegen. Da verstehen wir, wie David so reagieren kann. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wüste gehen, in diesen Lagerring, was ist da passiert? David geht durch alle menschlichen Schutzmauern hindurch und kommt zu Saul. Wir lesen in der Bibel, dass Gott jedes Haar auf unserem Kopf kennt, dass er unser Innerstes kennt. Und kann es sein, dass auch Jesus durch alle Schutzmauern, die wir manchmal bewusst oder auch unbewusst aufbauen, dass er weiß, wie er dort durchkommen kann, um dann mitten in unserer Not, in unserer Verzweiflung da zu sein, in unserer Fixierung, wenn wir manchmal Personen oder Dinge nicht loslassen können, kann es sein, dass Jesus einfach kommt und uns sieht. Und was macht David? Er spricht nicht das Urteil. Er bringt nicht die Bestrafung. Er rüttelt den Saul nicht wach und sagt, sag mal, was ist hier los, benimmst du dich endlich mal. Was macht denn David? Er sagt, ich tue dir nichts zuleide. Ich beraube dir nicht deines Lebens. David ist gegangen. Und manchmal kann es sein, dass wir die eine Person oder die eine Sache nicht loslassen können, die uns das Leben so schwer machen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann bringt Jesus Gnade und Barmherzigkeit und seine Präsenz einfach und geht dann ein Stück zurück. Nicht, weil er sagt, oh, ich bin beleidigt oder, up, das war jetzt deine Chance, jetzt war ich da. Einfach aus Liebe. Er gibt uns aus Liebe ein Stück Distanz, aber er zeigt sich uns und sagt, hey, ich bin da, jederzeit, wenn du mich brauchst. Und auf der anderen Seite, wenn er zu uns kommt und an unsere Herzenstür anklopft und sagt, ich kenne deine Not, ich kenne deine Verzweiflung in der Situation, ich weiß, wie fixiert du festhältst. Das, was er bringt, ist erstmal seine Gnade und seine Annahme, seine Kraft, seine Präsenz. Und wenn wir das Bild weitertragen, bin ich mir sicher, wenn wir ihm die Hand geben und sagen, okay, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es fühlt sich so an, als ob ich innerlich fast sterbe, wenn ich das loslasse oder wenn ich den Schritt auf die andere Person zugehe. Aber an deiner Hand zeigst du mir den Ausweg durch die ganzen Mauern hindurch in einen Weg der Hoffnung und der Veränderung. Denn bei Jesus beginnt immer etwas Neues, wo dir nichts geraubt wird, sondern im Gegenteil, wo du gefüllt wirst. Und da strahlt uns Jesus in dieser David-Geschichte auf. Und da merke ich in meinen Prüfungen, dieser Jesus will mir nichts zuleide tun. Er will mir nichts wegnehmen. Er will mich nicht verletzen. Sondern er möchte für mich da sein. Er möchte mir einen Ausweg zeigen, denn er kennt den Ausweg, den hoffnungsvollen Weg. Ich persönlich glaube, es gibt keine hoffnungslose Situation mit Jesus. Und das ermutigt mich in meinem eigenen Leben, immer wieder Schritte zu gehen, so wie ich es gerade kann und vermag, wohl in dem Wissen, dass Jesus da ist, mich nicht verurteilt, sondern mit mir gemeinsam meine Prüfung durchsteht. Und das ist Jesus in David. Und dann haben wir auch Hoffnung, hoffentlich, für unseren Alltag, diese Woche, nächste Woche auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, im Geschäft, zu Hause, in der Verwandtschaft. Es gibt Hoffnung dort, wo Jesus ist. Und wenn du jetzt vielleicht hier bist und sagst, oh ja, Dana, ich habe so eine Situation, ich habe wirklich so eine reife Prüfung, wo ich Jesus gern einladen möchte, sich erstmal zu zeigen oder mir eine Ermutigung zu geben, dann möchte ich jetzt mit uns beten. Und vielleicht bist du aber heute auch hier und du hast dein Leben diesem Jesus noch nie anvertraut. Diese Entscheidung getroffen, ja, eigentlich Jesus, ich möchte, dass du dein Leben mit mir teilst, dass du der König meines Herzens wirst. Da möchte ich jetzt, während wir beten, dir auch die Gelegenheit geben, einfach still im Herzen mitzubeten, dass wir Jesus in unsere Reifeprüfung einladen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, heute Morgen hier mitten unter uns. Und ich danke dir, dass du mich kennst, dass du meine Not kennst, meine Schwierigkeiten im Leben, meine reife Prüfung. Und ich danke dir, dass du kommen möchtest und Anteil haben möchtest. Jesus, ich lade dich in mein Herz ein. Ich lade dich genau in die Stelle ein, die schmerzt. Ich lade dich ein, zu mir zu kommen und dich mir zu offenbaren. Zeig du dich mir. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade und deine Annahme. Ich brauche dein Gutes, dein Heilsames. Ich brauche deine Vergebung. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es anders werden soll. Aber ich habe heute gehört, dass du Hoffnung bringst. Und ich möchte diese Hoffnung erleben. Und so komm. Ich lade dich ein, noch der König meines Herzens zu werden. Ich möchte mein Leben weiter mit dir verbringen. Ich möchte erste Schritte mit dir gehen. Ich möchte dich kennenlernen und dich erleben, Jesus. Du lebendiger Sohn Gottes. Der, der mich liebt und mich annimmt und mir vergibt. Danke, Jesus. In deinem Namen. Amen.